2 Kultur. Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Yvonne Lambricke. US-Präsident Donald Trump will heute Abend weitere Details zu seiner Zollpolitik bekannt geben. Bereits letzte Woche hatte er angekündigt, zusätzliche Zölle auf Autoimporte einzuführen, und zwar ab morgen. Die zusätzlichen Zölle sollen 25% betragen. Ein Vorhaben, das der Automobilbranche Sorgen bereitet. Auch Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der deutschen Automobilindustrie, warnt vor möglichen wirtschaftlichen Folgen.
Also erstmal ist das ein wirklicher Rückschlag für den regelbasierten und fairen Welthandel, der ja auch Wachstum und Wohlstand in vielen Regionen der Welt schafft. Denn die Produktionsketten auszudifferenzieren, wir haben ja zum Beispiel auch viele gute Zulieferer in der Schweiz, das hat ja in viele Regionen nicht nur Märkte, sondern auch die Möglichkeit von Arbeitsplätzen, Wachstum und Wohlstand gebracht. Insofern sind Zölle immer ein Rückschlag.
Sagt Hildegard Müller, Verbandspräsidentin der deutschen Automobilindustrie. Sie ist Gast im Tagesgespräch von Radio SRF um 13 Uhr. Auch der Schweizer Automarkt steckt in einer Krise. Er habe das schlechteste Quartal seit der Jahrtausendwende hinter sich. Das schreibt der Verband der Schweizer Autoimporteure Auto Schweiz. So seien in den ersten 3 Monaten dieses Jahres fast 8% weniger Autos zugelassen worden als im ersten Quartal des letzten Jahres. Und bereits dieses sei schwach gewesen, sagt der Verband. Er führt die Krise auf die Schweizer Politik zurück. Der Bundesrat sorge bei der geplanten CO2-Verordnung zu wenig schnell für Klarheit. Das versetze den Automarkt in eine, Zitat, Schockstarre, so der Verband Auto Schweiz. Die neuen Verträge zwischen der Schweiz und der EU sind einen Schritt näher an der Umsetzung. Konkret geht es darum, dass Schweizer Forschende an Programmen wie Horizon oder Erasmus teilnehmen können. Vertreter beider Seiten haben heute das sogenannte Programmabkommen vorläufig unterzeichnet. Sie bestätigen damit, dass der Vertragstext korrekt ist. Das Abkommen kann theoretisch bereits vor den anderen EU-Verträgen angewendet werden. Dazu muss es aber bis im November noch vom Bundesrat unterzeichnet werden. Dann könnte zum Beispiel Horizon Europe rückwirkend ab 1. Januar 2025 angewendet werden, schreibt der Bund. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 12.590 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu 95,48 Rappen gehandelt und der Dollar zu 88,37 Rappen. Das Wetter im Norden meist sonnig, im Süden hat es heute mehr Wolken. Mit Biese erreicht die Temperatur heute um 15, morgen um 18 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Adrian Huber.
Kultur kompakt.
Heute mit Enora Maurer. Wir schauen zurück auf 3 prägende Persönlichkeiten. Edgar Wallace, der Schriftsteller, ist vor 150 Jahren geboren und hinterlässt ein bleibendes Vermächtnis, das bis heute das Krimi-Genre prägt. Dann Giacomo Casanova, der sogenannte Womanizer des 18. Jahrhunderts. Er war aber auch, was man heute einen begnadeten Netzwerker nennen würde. Und der Eismann, so heißt ein neuer Dokumentarfilm über den Schweizer Eis- und Klimaforscher Konrad Steffen. Zuerst aber schauen wir auf eine aktuelle Debatte in der Fotografie. Der World Press Photo Award ist ein renommierter Fotopreis und zeichnet jedes Jahr die besten Pressefotos aus. Was auf der Welt passiert, halten diese Fotos in beispielhafter Qualität fest. So die Theorie. Ukrainische Stimmen kritisieren nun die aktuelle Preisvergabe als zu russlandfreundlich, gar als russische Propaganda. Darüber berichtete gestern die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Über diese Debatte habe ich mit Nadine Wirtlisbach gesprochen, Direktorin vom Fotomuseum Winterthur. Die Kritik ist vielschichtig. Es geht um konkrete Bilder, darum, wie gewisse Bilder nebeneinander präsentiert werden, aber auch um schwammige Einbettungen, Kontextualisierungen. Wie gravierend sind die Vorwürfe?
Ja, die Vorwürfe sind tatsächlich sehr gravierend. Ich kann sie aber aus einer fotografietheoretischen Perspektive und um die aktuellen Fragen rund um ethische Bildpraxen gut nachvollziehen.
Ein Bild, das ausgezeichnet wurde, steht im Zentrum der Kritik. Es zeigt einen halbnackten Soldaten auf einem Tisch. Er wird offensichtlich gleich operiert in einem improvisierten Feldspital und dieser russische Soldat auf dem Foto wird von der Fotografin als Jesus inszeniert, direkt nach der Kreuzabnahme. Ist es okay, so ein Bild auszuzeichnen?
Es ist tatsächlich so, dass diese Form des Tagesjournalismus es schon immer auch über diese Bildsprache gelebt hat. Das ist ein traditionsreiches Medium in diesem Sinne und quasi religiöse Bildtypen wiederzugeben, das ist eine Tradition, die sehr eng auch mit einem westlich geprägten Blick auf Krisensituationen jeglicher Art immer wieder vorzufinden ist. Ob man das darf heutzutage oder nicht, das sehe ich mich jetzt im Außerstande, das zu beurteilen. Ich finde, es ist aber im Grundsatz eine sehr fragwürdige Form der Bildtradition, die wieder reproduziert.
Ausgezeichnet wurde auch ein Foto, das ein traumatisiertes ukrainisches Mädchen zeigt. Reglos starrt es in die Luft, auch das Kind liegt auf dem Rücken. Die Pose ist ähnlich wie beim russischen Soldaten. Die beiden Bilder werden sozusagen nebeneinander gestellt. Auf dem einen Bild das Kind, ein unschuldiges Opfer des Krieges, auf dem anderen ein erwachsener russischer Soldat. Das kann als Relativierung interpretiert werden, so quasi im Krieg leiden alle, egal ob Angreifer oder Angegriffene. Wie sehen Sie das?
Diese Gegenüberstellung würde ich auch als sehr kritisch betrachten, weil es in beiden Fällen, das ist jetzt in dieser Form auch ein Versuch, in diese Idee hineinzudenken, eben also Krieg verursacht Leid auf beiden Seiten, auch wenn es eben außer Acht lässt, dass der Aggressor in dieser Situation auch diese Russland-Frage mit sich bringt. Was wir aber sehen können, sind in beiden Bildern Menschen, die sich in einer hilflosen Situation befinden. Und hier stellt sich wirklich die Frage, wie hat die Auseinandersetzung mit der fotografierten Person denn überhaupt ausgesehen, bevor das Bild gemacht wurde? Vom Gegenteil überzeugte Stimmen zu meiner Position würden argumentieren, ja, der Krieg oder die Krisensituation, die erfordert, dass die Fotografin einfach draufhält und dann abdrückt, wenn das Bild am vielversprechendsten wirkt. Eben aus einer heutigen Perspektive kann man sich schon fragen, ist das wirklich noch zeitgemäß und wem spielt man denn hier wirklich in die Hände?
Wenn wir einen Schritt zurückgehen, was erzählt uns diese Kontroverse?
Vor allem davon, was es eigentlich einerseits bedeutet, heutzutage fotografisch unterwegs zu sein. Diese Kontroverse stellt auch die Frage, wer fotografiert in welchem Gebiet, unter welchen Bedingungen, mit welchen Gründen und auch mit welcher Auftragssituation. Und er zeigt ganz stark auch mit dem Zeigefinger auf uns als Betrachtende, welche Informationen sind notwendig, damit wir überhaupt imstande sind, ein Bild einzuordnen. Und ich denke, am Ende ist diese Debatte, alle diese Debatten sind eine Einladung dazu, sich mit diesen unterschiedlichen Rollenverständnissen, Privilegien, Hintergründen auseinandersetzen zu müssen.
Das war Nadine Wirtlisbach. Sie leitet das Fotomuseum Winterthur. Die World Press Photo Awards haben auf die Kritik reagiert und nehmen sie in bestimmten Punkten an. Der finale Preis wird Mitte April verliehen.
SRF 2 Kultur.
120 Frauen soll er verführt haben. Verheiratet war er nie. Giacomo Casanova, ein Frauenheld und Liebhaber, Schürzenjäger, Womanizer des 18. Jahrhunderts. Dass der Venezianer darüber hinaus ein bestens vernetzter Denker und politischer Beobachter seiner Zeit war, das ist nahezu unbekannt. Lothar Müller, Literaturwissenschaftler und langjähriger Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, hat darüber ein Buch geschrieben zum 300. Geburtstag von Casanova. Das Buch kommt nahezu ohne Sex aus und stellt uns Casanova als intellektuellen Chronisten seiner Zeit vor. Katrin Becker.
Wir befinden uns im 18. Jahrhundert. Es ist die Zeit des Absolutismus und der Aufklärung. Die feudale Ständegesellschaft bröckelt, ein neues Bürgertum kämpft für Recht und Verfassung. Es ist auch die Zeit, in der der Venezianer Giacomo Casanova kühn und unverfroren ein abenteuerliches Leben führt, weiß der Literaturwissenschaftler Lothar Müller.
Diese Anpassungsstrategien hat Casanova sehr gut beherrscht. Er ist in die aristokratischen Kreise geraten, kam ja aus niederem Stand. Also seine Eltern waren beide Schauspieler. Ein Schlüssel dafür, das dann doch zu schaffen, war damals die Bildung.
Giacomo Casanova hatte an der Universität in Padua Theologie und Jura studiert und sogar zwei Doktortitel erworben. Lothar Müller stellt in seinem Buch den Mann ins Zentrum, als der Giacomo Casanova gelten wollte. Eine intellektuelle Jahrhundertfigur, ein Weltenbummler, ein soziales Chamäleon, ein Aufsteiger. Seine Abenteuerkarriere begann mit einer spektakulären Flucht, nämlich aus den Bleikammern des Dogenpalastes in Venedig. 1756 war das.
Sie machte ihn schlagartig berühmt. Also er war das Gespräch in den Salons und er ging durch die Zeitungen.
18 Jahre reiste Casanova daraufhin quer durch das höfische Europa. Nach Russland, Polen, Frankreich, England, Spanien. Er war Politikberater, mal Lotterieunternehmer, ja sogar Textilfabrikant. Giacomo Casanova war mittellos und lebte dennoch auf großem Fuß. Um sich Zugang zu besseren Kreisen zu verschaffen, nannte er sich Chevalier de Saint-Gall. Sein Ruf eilte ihm voraus, doch der war damals nicht so einseitig wie heute. Lothar Müller sagt, Casanova war damals das, was man heute einen begnadeten Netzwerker nennt.
Also er hat in den aristokratischen Kreisen, sobald er da nur ein Zipfelchen erwischt hatte, es geschafft, sich Empfehlungsschreiben zu verschaffen. Und das waren die Wege, auf denen ihm dann der Zugang zu den Höfen eröffnet wurde und zu dem, was man Privataudienzen nennen könnte. Ob die dann alle so genau stattgefunden haben, wie er davon berichtet, wird sich nie überprüfen lassen. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass er tatsächlich Friedrich den Großen, Katharina die Große und vor allem den polnischen König Stanislaw Poniatowski getroffen hat.
Sein Leben lang war Casanova ein Erzähler. 60-jährig, zahnlos und von Liebes- und Glücksspielen erschöpft, zieht sich Casanova Mitte der 1780er Jahre auf Schloss Dux in Böhmen zurück, nimmt eine Stelle als Bibliothekar an und schreibt seine Memoiren. Auf über 3000 Seiten lässt er sein Leben Revue passieren. Anekdotenreich setzt er die zeitgeschichtlichen Ereignisse des 18. Jahrhunderts in Szene. Für den Literatur- und Kulturwissenschaftler Lothar Müller wird die Figur Casanova als Zeithistoriker hier interessant, als einer, der das Ancien Regime und die Machtverschiebungen in Europa miterlebt hat.
Da passiert die endgültige Teilung Polens, da passiert auch die Expansion Russlands zur Schwarzmeerküste. Und das schlägt sich in den Memoiren nieder. Die sind nicht immer nur in der Zeit angesiedelt, von der sie handeln, sondern da spricht immer wieder der alte Bibliothekar auf Schloss Dux dazwischen, der Konterrevolutionär, der sich nicht damit abfinden will, dass das Ancien Regime untergegangen ist.
Wie als wolle Giacomo Casanova sich und dem Publikum noch einmal beweisen, dass es dieses 18. Jahrhundert, die Epoche seiner Erfolge, wirklich gegeben hat.
Die Feuerschrift. Casanova und das Ende des alten Europa. So heißt das Buch über Giacomo Casanova anlässlich seines 300. Geburtstags. Geschrieben hat es der Literatur- und Kulturwissenschaftler Lothar Müller. Vom 18. Jahrhundert wechseln wir ins 19. Jahrhundert zum Bestsellerautor Edgar Wallace. 1875 wurde er geboren. Die knallroten Taschenbuchausgaben seiner Gruselkrimis waren Kassenschlager. Dabei fing er als Zeitungsverkäufer an. In seinen Krimis garantierte er Spannung in britischer Schaueratmosphäre. Doch nicht nur seine Bücher fanden Millionen Leser und Leserinnen, auch die Verfilmungen erlangten Kultstatus. Zum 150. Geburtstag wirft Sven Arnert einen Blick auf das literarische und filmische Erbe von Edgar Wallace.
Dunkle Gänge, tropfendes Wasser, eine Salve aus einer Maschinenpistole. Dazu schreit eine Frauenstimme, während ein heiserer Männerruf der Hexer ertönt. Im Hintergrund groovt der Sound von Peter Thomas. Willkommen im Edgar-Wallace-Universum, einer Welt voller Verbrechen, Geheimnisse und düsterem Humor. Sean Wallace' Kriminalromane fesselten ihre Leser mit einer Kombination aus nervenaufreibender Spannung und komplexen, geheimnisvollen Handlungen. Sie trafen den Nerv einer Gesellschaft, die nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs nach Unterhaltung suchte und machten Edgar Wallace zu einem der bekanntesten Krimi-Autoren seiner Zeit. Werke wie »Der Hexer« oder »Der Frosch mit der Maske« bestechen noch heute durch ihre beeindruckenden Figuren und überraschenden Wendungen. Doch nicht nur als Autor hinterließ Wallace ein Erbe. 1959 startete Produzent Horst Wendland die Edgar-Wallace-Filmreihe mit »Der Frosch mit der Maske«. Diese setzte einen neuen Trend im deutschen Kino und verdrängte den Heimatfilm mit einem Paukenschlag. Wendland brachte britischen Krimi-Flair gepaart mit einer Prise Horror und Slapstick auf die Leinwand. Schauspielgrößen wie Joachim Fuchsberger, Brigitte Horney und Elisabeth Flickenschild prägten die Besetzung und Klaus Kinski gab den Irren vom Dienst. Die Filme waren nicht nur durch ihre düstere Atmosphäre und spannungsgeladenen Plots außergewöhnlich, auch die Musik war ein unverwechselbares Markenzeichen. Komponisten wie Peter Thomas schufen mit Jazz-Elementen und experimentellen Klängen eine akustische Welt, die genauso skurril und faszinierend wirkte wie die Geschichten selbst.
Die Morde werden weitergehen, Inspektor. Die nächste wird Lady Curtin sein.
Und wir haben keinen Täter.
Parodie und Schauereffekt gingen hier oft Hand in Hand. Der Edgar-Wallace-Film ohne wimmernde Klänge oder peitschende Rhythmen? Undenkbar. Peter Thomas erinnerte sich an die Produktion des Hexer-Soundtracks.
Jetzt kommt der Hammer und jetzt kommt der Grund. Dann nahm ich den Bassisten, Jean Thomé, der war so zwei Meter und zwei Zentner. Als Bassist hat er natürlich eine Statur, die etwas mehr ist als ich. Und bum, 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 bum. Der macht dann, wenn er spielt, den Bass, spielt er immer mit. Ich sage, heute musst du nicht den Bass dazu nehmen, sondern heute wirst du immer nur ein Wort sagen.
Edgar Wallace' Einfluss geht über diese Filmreihe hinaus. 1932 lieferte er die Idee für King Kong und schrieb am Drehbuch mit. Den Erfolg des legendären Riesenaffen erlebte er allerdings nicht mehr. Wallace starb am 10. Februar 1932 in Hollywood. Sein Vermächtnis jedoch hallt bis heute nach in Hollywood, in der eigenwilligen Ästhetik der Edgar-Wallace-Verfilmungen und in der Art, wie er das Krimi-Genre mit einer effektvollen Mischung aus Grusel und Verbrechen prägte.
Das war Sven Arnert zum 150. Geburtstag von Edgar Wallace. Nun kommen wir zu einem Schweizer, Konrad Steffen. Er war ein weltweit bedeutender Eis- und Klimaforscher. 2020 verunglückte er im grönländischen Eis, unweit seiner Forschungsstation. Der Kinodokumentarfilm »Der Eismann« zeichnet das Bild des Menschen und Forschers Konrad Steffen. Die Filmemacherin Corinna Gammer hat sich dafür selbst aufs Polareis gewagt und mit Weggefährten und Familienmitgliedern gesprochen. Filmredaktorin Brigitte Hering hat den Film gesehen.
Konrad Steffens Tod war die tragische Quintessenz seines Lebens. Der Polarforscher, den alle schlicht Conny nannten, verschwand im August 2020 in der Nähe seiner Eis- und Klimaforschungsstation Swisscamp. Dort auf dem grönländischen Eis hatte ihn die Filmemacherin Corinna Gammer schon 2011 besucht.
Also wo gehen wir da nicht?
Wir gehen zu der Moulin-Site, das ist es. Also, du nicht Schweizerdeutsch oder Englisch?
Englisch.
We're going to a location where we measure the climate around the Moulins, which is a vertical shaft into the ice. We have a GPS there. We did several experiments over the last 4 years to measure the water flow into the ice.
Leidenschaftlich erzählt der charismatische Mann von seiner Arbeit. Immer wieder sieht man ihn im Film dick eingepackt an seinen Messgeräten im Eis werkeln. Die Regisseurin Corinna Gammer ist unter anderem auch Kunstfotografin. Das ist im Film anzusehen. Das Milieu der wissenschaftlichen Forschung bettet sie ein in Bilder von berückender Schönheit. So wird die Faszination Conny Steffens für das arktische Eis, für die Stille und das unendliche Weiß auch im warmen Kino fühlbar.
It's very quiet. You don't see anything then white.
Corinna Gammer hat Mitarbeiter, Freunde und Familienmitglieder getroffen, deren Erinnerungen an Conny Steffen eine vielseitige Persönlichkeit zeichnen. Wir erfahren, wie aus einem Jungen, der viel Blödsinn machte, ein Forscher von Weltrang wurde. Die Dramaturgie des Films zeichnet nach, wie die Klimaveränderung, die Steffen über 30 Jahre hinweg erforscht, mit ihrem Tempo seine Forschung einholt und beeinträchtigt. Sein Forschungslager bricht zusammen, immer wieder, weil das Eis darunter in Rekordzeit wegschmilzt.
We came back in 2011 and the entire platform actually collapsed.
In letzter Konsequenz ist die Klimaveränderung, die Konrad Steffen erforscht hat, auch schuld an seinem Tod. Denn die große Eisspalte in der Nähe des Camps, in die er ziemlich sicher gefallen ist, ist erst kurz vor seinem Tod aufgebrochen. Corinna Gammers Film ist nie aktivistisch. Sie erzählt nicht mit erhobenem Zeigefinger vom Klimawandel. Stattdessen berührt der Film auf vielen Ebenen. Mit der einnehmenden und freundlichen Persönlichkeit Steffens, mit atemberaubend schönen Bildern, mit den Erinnerungen von Freunden und Familienmitgliedern, die immer noch traurig sind darüber, dass ihr Freund, Bruder, Vater spurlos im Eis verschwunden ist. Blut, Schweiß und Tränen habe er dem grönländischen Eis gegeben. Daher sei seine Seele dort am richtigen Ort, sagt seine Tochter.
He put his blood, sweat and tears into that place. And if that's where his soul needs to rest, I think that's the place he should be.
Corinna Gammers Film über den Klimaforscher Konrad Conny Steffen ist ein sehr gelungenes Porträt, das nie Heldenverehrung ist, sondern eine wunderschön bebilderte und erzählte Hommage an den renommierten Eismann.
Das war Brigitte Hering über den Schweizer Dokumentarfilm «Der Eismann», der jetzt in den Kinos läuft.
SRF 2 Kultur.
Über 90 Milliarden Franken werden in der Schweiz jährlich vererbt. Das ist mehr als der Jahreshaushalt des Bundes. Ein Großteil dieses Geldes geht an Verwandte, Ehepartner und Kinder. Stellen Sie sich nun aber vor, dieses Geld geht nicht mehr an die Nachkommen, sondern wird völlig zufällig verteilt. Genau dieser Idee folgt das Theaterstück Jeeps von Nora Abdel-Maksoud, das die Theatergruppe Club 111 nun auf die Bühne bringt. Am Wochenende war Premiere am Schlachthaustheater in Bern. Fabienne Nageli hat sich eine Vorstellung angesehen.
Erben ist ungerecht. Wer erbt, kommt ohne eigene Leistung an Geld. Was wäre, wenn Erbschaften umverteilt würden, wenn das Los bestimmt, wer erbt und wer nicht? Um dieses Gedankenexperiment, um eine Reform des Erbrechts, geht es an diesem Abend.
Wir suchen uns nicht aus, in welche Familie wir geboren werden wollen. Das ist eine Lotterie.
Die Eierstocklotterie lässt uns Immobilien erben oder Geld oder nichts. Unsere Erbrechtsreform ist quasi eine zweite Runde. Eine Eierstocklotterie reloaded. Gleiche Chancen für alle.
Genau, das Vermögen einer Person wird nach ihrem Tod neu verlost.
Das heißt, die Erben werden enteignet und das Erbe neu vergeben, per Los. Ein Los beantragen können alle auf dem Arbeitsamt. Soweit die Ausgangslage. Springen wir in die Geschichte. Am Schalter vom Arbeitsamt sitzen Armin und Gabor, zwei Sachbearbeiter. Sie bearbeiten Anträge für Arbeitslosengeld und neu auch Anträge für Lose von Erbschaften. Susannes Antrag auf ein Los wurde abgelehnt, was die Start-up-Gründerin wütend macht. Warum sollte sie, die, wie ihr Vater immer fleißig gearbeitet hat, auf ihr Erbe verzichten müssen? Auf dem Amt trifft Susanne die langzeitarbeitslose Mut. Diese wurde erwischt, als sie Depotbecher einsammelte. Weil das als selbstständige Tätigkeit gelte, hat ihr der überkorrekte Sachbearbeiter Gabor das Arbeitslosengeld gekürzt. Die beiden Frauen verbünden sich und drohen, Gabors geliebtes Auto, einen Jeep, in die Luft zu sprengen.
Schluss mit den Scharmützeln, Zahlenmann. Das hier ist meine Freundin. Susan Silvia Rosa Boss hat eine Enterbte.
Und das ist meine Freundin Maud, eine Entrechtete. Sie hätte gerne einen höheren monatlichen Grundbedarf.
Und wie viel höher?
24 Franken.
Susan möchte ihr verdammtes Los zurück.
Gabor. Im Flur ist das Licht aus. Ich denke, der Strom ist ausgefallen. Kannst du dich bitte mal um diese Situation kümmern?
Die Verbundenheit unter den beiden Frauen ist aber nicht von Dauer. Am Ende schaut doch jede nur für sich. Die neue Erbschaftslotterie bringt keine Verbesserung, sondern Chaos pur. Korruption und neue Verteilkämpfe entstehen. Regisseurin Meret Matta inszeniert die bitterböse Komödie mit viel Schwung und schnellen Szenenwechseln. Da wird in der Geschichte vor- und zurückgesprungen, Rückblenden zeigen, was bereits passiert ist, Figuren kommentieren das Geschehen, dazwischen gibt es immer wieder Songs.
Mann von diesem Abend, Hüter meines Glücks, gib mir mein Los, will mein Leben zurück.
Die Inszenierung Cheeps greift humorvoll und satirisch die aktuelle Debatte um soziale Ungleichheit und Chancengerechtigkeit auf. Auch wenn nicht immer alles verständlich ist, der Abend gelegentlich den Faden verliert und teils sehr in skurrile und überzeichnete abdriftet, zum Beispiel wenn Arbeitssuchende ihre Kinder aufs Arbeitsamt schicken sollen, weil dieses überfüllt ist und Kinder weniger Platz brauchen, so wirft das Stück doch grundlegende Fragen auf, die uns alle angehen und zum Nachdenken anregen. Wie könnte man Reichtum gerechter verteilen? Welche Folgen hat es, nichts zu erben? Wie viel Geld ist nötig zur Existenzsicherung und wer ist bereit, von seinem Vermögen etwas abzugeben?
Das war Fabienne Nagerli über die Inszenierung Jeeps vom Club 111 im Schlachthaustheater in Bern. So viel für den Moment aus Kultur und Gesellschaft. Mein Name Enora Maurer. Thank you.
12.30 Uhr Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Hat die israelische Armee 15 palästinensische Sanitäter getötet oder waren diese Mitglieder der Terrormiliz Hamas? Der Vorfall vom 23. März im Gazastreifen wirft viele Fragen auf. Eine neue Regierung in Deutschland, neue Herausforderungen wegen US-Präsident Donald Trump. Wie geht die deutsche Wirtschaft damit um? Wir fragen nach an der Industriemesse in Hannover. Und an den neuen US-Zöllen hat auch die deutsche Automobilbranche zu beißen.
Erstmal ist das ein wirklicher Rückschlag für den regelbasierten und fairen Welthandel, der ja auch Wachstum und Wohlstand in vielen Regionen der Welt schafft.
Hildegard Müller vom Verband der deutschen Automobilindustrie ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Für die Sendung verantwortlich Philipp Fontana. Im Studio heute Mittag sind Daniel Hofer und Yvonne Lambrecker. Sie hat die Nachrichten.
Die neuen Verträge zwischen der Schweiz und der EU sind einen Schritt näher an der Umsetzung. Konkret geht es darum, dass Schweizer Forschende an Programmen wie Horizon oder Erasmus teilnehmen können. Vertreter beider Seiten haben heute das sogenannte Programmabkommen für den Forschungs- und Innovationsbereich vorläufig unterzeichnet. Sie bestätigen damit, dass der Vertragstext korrekt ist. Das Abkommen kann bereits vor den anderen EU-Verträgen angewendet werden. Dazu muss es aber bis im November noch vom Bundesrat unterzeichnet werden. Bereits heute gilt eine Übergangsregelung, welche Schweizer Forschenden Zugang zu vielen EU-Ausschreibungen ermöglicht. Diese Übergangsregelung soll nun ausgeweitet und die Finanzierung geregelt werden. In der Waadtländer Regierung kommt es ab dem 1. Juni zu einer Reorganisation. Staatsrätin Valérie Titli, die bisherige Vorsteherin des kantonalen Finanzdepartements, erhält neu das Ressort Landwirtschaft, Nachhaltigkeit, Klima und Digitales, wie es in einer Mitteilung des Kantons Waadt heisst. Die Waadtländer Regierung hatte der Mittepolitikerin Titli vor rund 2 Wochen den Finanz- und Steuerbereich entzogen. Ihr wird vorgeworfen, möglicherweise das Amtsgeheimnis verletzt zu haben. Den Finanzbereich im Kanton Waadt übernimmt ab 1. Juni Regierungspräsidentin Christelle Louisier Podar. In der Schweiz sind Anfang Jahr mehr Firmen Konkurs gegangen als noch letztes Jahr. Konkret gab es im ersten Quartal 8,5% mehr Konkurse als im gleichen Zeitraum 2024. Das meldet der Wirtschaftsauskunftsdienst CRIF. Am meisten Konkurse gab es in der Baubranche, gefolgt von der Gastronomie und dem Detailhandel. Zwischen Anfang Jahr und Ende März wurden in der Schweiz aber auch mehr Firmen gegründet. Hier beträgt das Plus knapp 4%. Der Schweizer Automarkt steckt in einer Krise. Er habe das schlechteste Quartal seit der Jahrtausendwende hinter sich. Das schreibt der Verband der Schweizer Autoimporteure AutoSchweiz. So seien in den ersten 3 Monaten dieses Jahres fast 8% weniger Autos zugelassen worden als im ersten Quartal des letzten Jahres. Und bereits dieses sei schwach gewesen, sagt der Verband. Er führt die Krise auf die Schweizer Politik zurück. Der Bundesrat sorge bei der geplanten CO2-Verordnung zu wenig schnell für Klarheit. Das versetze den Automarkt in eine, Zitat, Schockstarre, so der Verband AutoSchweiz. Nur nach Deutschland. Dort sind im vergangenen Jahr so viele Gewalttaten polizeilich erfasst worden wie seit 15 Jahren nicht mehr, nämlich fast 220.000 Fälle. Das zeigt die deutsche Kriminalitätsstatistik 2024. Zu Gewalttaten zählen etwa Raub, Körperverletzung, Mord und Totschlag. Auffallend, die Zahl der Kinder, die verdächtigt werden, eine Gewalttat verübt zu haben, ist um 11% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Der Chef des deutschen Bundeskriminalamts sprach an einer Medienkonferenz von einer besorgniserregenden Entwicklung. Der US-amerikanische Schauspieler Val Kilmer ist tot. Er wurde 65 Jahre alt. Er sei an einer Lungenentzündung verstorben, teilt seine Familie mit. Val Kilmer spielte in verschiedenen Kinofilmen und ist unter anderem bekannt geworden als Batman in Batman Forever von 1995 und als Rivale von Tom Cruise in Top Gun aus dem Jahr 1986. Das Wetter heute und morgen ist es im Norden meist sonnig, gebietsweise hat es heute dichtere Wolken. Im Süden ist es heute wechselnd bewölkt. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen, heute um 15, morgen um 18 Grad. Im Norden weht heute mäßige Brise.
In den Nahen Osten, in den Gazastreifen. Dort hat die israelische Armee am 18. März die Waffenruhe mit der Hamas mit 9 Angriffen gebrochen, um sie damit zu zwingen, die israelischen Geiseln freizulassen. Seither fliegt die Armee Luftangriffe gegen Ziele der Hamas und auch israelische Bodentruppen sind wieder in den Gazastreifen vorgestoßen. Hunderte Menschen sind seither bei den Kämpfen getötet worden, die meisten von ihnen Zivilisten. In diesen Tagen gibt ein israelischer Angriff besonders zu reden. Bei diesem sind nach palästinensischen Angaben 15 Sanitäter und Zivilschützer getötet worden, die Opfern eines Luftangriffs helfen wollten. Israel hingegen spricht davon, beim Einsatz in den Morgenstunden des 23. März seien Terroristen getötet worden. Verschiedene Hilfswerke sprechen von einem Kriegsverbrechen Israels. Auslandredaktorin Susanne Brunner berichtet regelmäßig über Israel und die Palästinensergebiete. Mit dir versuchen wir zu klären, was über den Vorfall vom 23. März in der Nähe von Rafah im Süden des Gazastreifens bekannt ist. Susanne Brunner, alles begann mit einem israelischen Luftangriff in der Nacht. Gegen wen richtete sich dieser Angriff?
Laut Angaben der israelischen Armee gegen eine Kommandozentrale, die sich im Tel Assutan-Distrikt der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens befunden haben soll.
In der Folge rückte eine erste Ambulanz des palästinensischen Roten Halbmondes aus, um Verletzte und Tote dieses Angriffs zu bergen. Wurde die israelische Armee darüber informiert, dass Hilfskräfte dorthin unterwegs waren?
Da steht Aussage gegen Aussage. Die israelische Armee verneint das. Die Ambulanzen hätten sich zudem ohne Sirenen oder Blaulicht, ja sogar ohne Licht, verdächtig genähert. Die UNO, der Gaza-Zivilschutz und der Rote Halbmond sagen, die Fahrzeuge seien aber klar gekennzeichnet gewesen. Ob und wie die Kommunikation zwischen den palästinensischen Roten Halbmond und der israelischen Armee stattgefunden hat, ist meines Wissens nicht zweifelsfrei bestätigt. Der Rote Halbmond hat solche Aufnahmen offenbar.
Die ersten Helfer wurden beschossen. Ist es belegt, dass die israelische Armee auf diese palästinensischen Helfer schoss oder könnte es auch die Hamas gewesen sein?
Die israelische Armee hat selbst bestätigt, dass seine Soldaten auf, Zitat, verdächtige herannahende Fahrzeuge geschossen hätten. Ob die Hamas ebenfalls geschossen hat, ist nicht bekannt.
Gibt es unabhängige Zeugen dieser Angriffe?
Das ist sehr unwahrscheinlich. Der Kontakt mit der ersten Ambulanz, welche der Rote Halbmond losschickte, brach um 3:30 morgens ab. Der Vorfall ereignete sich auch etwas abseits von Wohnhäusern oder was davon noch übrig geblieben ist. Das heißt, es war eigentlich noch vor der Dämmerung.
Israel sagt, die Fahrzeuge des Roten Halbmonds hätten sich verdächtig auf ihre Soldaten zubewegt. Was heißt das?
Das ist die Standardbegründung der israelischen Armee, wenn medizinisches Personal unter Beschuss kommt. Entweder die Fahrzeuge seien verdächtig oder es gäbe Informationen, laut denen sich Militante der Hamas oder Terroristen in den Ambulanzen versteckten.
Die israelische Armee hat doch beste technische Möglichkeiten zur Aufklärung. Was weiß man dazu in diesem Fall?
Noch gar nichts. Normalerweise sind israelische Soldaten mit Helmkameras ausgerüstet und Drohnen filmen auch Einsätze. Ob in diesem Fall gefilmt wurde, dazu hat die israelische Armee nichts gesagt.
Israel wirft der Hamas immer wieder vor, sie missbrauche auch Ambulanzen, um ihre Soldaten anzugreifen oder sich zu verstecken. Kann Israel das im konkreten Fall belegen?
Im konkreten Fall nicht. Laut Israels Armee hätten erste Abklärungen ergeben, dass seine Soldaten einen Hamas-Kämpfer namens Mohammed Amin Shobaki und 8 weitere Militante getötet hätten. Nur keine der inzwischen geborgenen Leichen, also keine der Getöteten, hatte diesen Namen. Es wurden außer der Leichen der getöteten medizinischen Helfern oder denjenigen, welche die Organisationen als Helfer angeben, auch keine andere Leiche gefunden und eine fehlt gar noch. Der Rote Halbmond hat die Namen der Getöteten veröffentlicht. Bisher hat Israel nicht verlauten lassen, darunter seien Namen von militanten Hamas-Mitgliedern.
Also umgekehrt gefragt, kann der Rote Halbmond belegen, dass die 15 getöteten Helfer tatsächlich Sanitäter und Zivilschützer waren?
Natürlich bestätigt der Rote Halbmond, dass 8 der Getöteten für die Organisation im Einsatz waren. Bei den anderen 7 handelt es sich um Getötete des Gaza-Zivilschutzes und einem UNO-Mitarbeiter. Ob die Organisationen einwandfrei belegen können, dass sein Personal niemals für die Hamas im Einsatz war, das wird ja von Israel immer wieder hinterfragt. Allerdings hat der Rote Halbmond, der ja zur Familie des IKLK gehört, ein sehr großes Interesse, seine Leute gut zu kennen. Nur so kann das IKLK seine Arbeit machen.
Die Einsatzzentrale des Roten Halbmondes hatte nach dem ersten Angriff weitere Ambulanzen und Fahrzeuge zum Einsatzort geschickt. Ging diese Information auch an die israelische Armee, gab es in der ganzen Zeit nie einen Funkkontakt zwischen der Einsatzzentrale des Roten Halbmonds und der israelischen Armee.
Also die Aufnahmen des palästinensischen Halbmondes legen nahe, oder auf die sich der palästinensische Rote Halbmond beruft, auf dass es tatsächlich Kontakt gegeben habe. Man muss sagen, zwischen dem Beschuss der ersten Ambulanz und dem letzten Sanitätsfahrzeug, das ins Feld geschickt wurde, vergingen mehrere Stunden. Also ein Teil des Beschusses fand am helllichten Tag statt.
Ein Sprecher des Roten Halbmonds sagt, man sei über Funk mit den Sanitätern verbunden gewesen und man habe dann auch israelische Soldaten Hebräisch sprechen hören. Diese hätten gesagt, man müsse die Sanitäter an einer Mauer sammeln und sie fesseln. Kann der Rote Halbmond diese Aussage belegen?
Also das IKLK hält sich dazu bedeckt, eine falsche Aussage oder der Anschein einer Anschuldigung einer Kriegspartei würde seine Arbeit und die des Roten Halbmondes natürlich noch mehr gefährden. Das müsste man jetzt eigentlich wirklich untersuchen.
Die getöteten Sanitäter wurden in einem Massengrab verscharrt. Ist es klar, dass die israelische Armee dafür verantwortlich ist?
Nein, dafür gibt es nur Indizien, denn am Sonntag informierte die israelische Armee die UNO, wo die Leichen begraben waren. Und man muss auch sagen, 7 Tage lang waren diese Mitarbeiter ja auch vermisst, da sagte niemand etwas dazu. Und Sandhügel dieser Größe, also unter denen die Ambulanzen und die Getöteten begraben waren, die können nur mit Bulldozern gemacht werden und die hat nur die israelische Armee.
Weiß man inzwischen, wie die Sanitäter gestorben sind?
Es sieht klar nach Beschuss, also auch von, also wirklich von schwerem Geschütz aus, so wie die Fahrzeuge hergerichtet sind oder wie man sie sieht. Und ich denke, ich erspare jetzt die grässlichen Details, wie man einen Teil der Leichen aufgefunden hat.
Werden die Toten durch unabhängige Gerichtsmedizin untersucht?
Das wäre das Ziel. Ob das wirklich zustande kommt, das weiß ich nicht, aber das verlangt auf jeden Fall die UNO.
Ein UNO-Team war diese Tage vor Ort und half bei der Bergung der Leichen. Was konnte das UNO-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in Gaza dokumentieren?
Also in der Grabstelle oder an der Grabstelle, die Toten trugen orangene Notfallwesten. Es waren Ambulanzen und ein UNO-Fahrzeug, alle schwer beschädigt oder auseinandergerissen. Diese waren ebenfalls begraben unter diesem Sandhügel. Warum, weiß man eigentlich nicht. Und eben eine Leiche fehlt noch.
Verschiedene Hilfsorganisationen sprechen von einem Kriegsverbrechen. Wird dieser Vorfall lückenlos aufgeklärt?
Da würde ich jetzt sagen, kaum. Solche Fälle werden fast nie lückenlos aufgeklärt, weil es dazu ja häufig auch zwei Seiten braucht. Aber es wird natürlich dokumentiert, auch seit Jahrzehnten, wenn es solche Konflikte gibt. Nur oft versandet das Ergebnis.
Und wird die israelische Armee ihrerseits den Vorfall untersuchen?
Das verspricht die israelische Armee immer und meistens passiert es nicht.
Zum Schluss, Susanne Brunner, ist der Vorfall vom 23. März ein Einzelfall oder steht er exemplarisch für den Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen?
Ich denke, der steht sehr exemplarisch für diesen Krieg, auch an einem Ort, wo es kaum unabhängige Berichterstattung gibt. Also wir sehen, dass in den letzten fast anderthalb Jahren kam es immer wieder zu solchen Vorfällen. Dieser fällt auf, weil es so viele aufs Mal waren.
Einordnungen von Auslandredaktorin Susanne Brunner. Vielen Dank. So geht es weiter bei uns. Satire oder Antisemitismus in Bayern. Eine Fasnachtsgruppe verunstaltet das Schaufenster eines jüdischen Ladenbesitzers. Und
am Mikrofon Daniel Bargetze. Hallo. Der Gemeinderat von Balzers belässt den Gemeindesteuerzuschlag bei 100.
So tönen Nachrichten beim Radio Vaterland in Liechtenstein. Den Redaktionsleiter Daniel Bargetze gibt es. Seine Stimme aber ist geklont. Kai ersetzt die Menschen am Mikrofon. Es ist das große Stelldichein der Industrie, nicht nur der Deutschen. Die Hannover Messe gilt als eine der größten Industriemessen der Welt. 4000 Unternehmen zeigen, was sie können und vernetzen sich. Künstliche Intelligenz ist eines der zentralen Themen. Doch politisch gibt vor allem US-Präsident Trumps Wirtschaftspolitik der hohen Zölle zu reden. Ganz besonders, weil Kanada Gastland in Hannover ist. Simon Fatzer war an der Messe unterwegs.
Smartness, wohin man blickt. Roboterhände, die greifen, halten, Schere, Stein, Papier spielen. Die Asiaten inszenieren Roboter zwischen Ballett und Kampfsport. Künstliche Intelligenz trifft auf deutschen Maschinenbau. Hier findet die Zukunft statt. Doch die Gegenwart der deutschen Wirtschaft sieht gerade etwas anders aus, seit bald 3 Jahren Stagnation. Andreas Meister spürt das in der Michael Koch GmbH. Das mittelständische Unternehmen knüpft in Hannover internationale Kontakte, die ihm sonst nicht möglich wären. Koch arbeitet mit Bremsenergie bei stationären Maschinen.
Die Auftragslage ist natürlich schwierig, so wie das bei vielen Unternehmen momentan der Fall ist. Wir hoffen, dass es jetzt in der nächsten Zeit wieder bergauf geht. Wir bilden uns zumindest ein, dass wir erste positive Signale wieder wahrnehmen. Aber das war auch in den letzten 1 bis 1,5 Jahren schon so. Und wir sind halt leider doch noch gesamtwirtschaftlich auch in der Stagnation drin. Also insofern, momentan ist es eher noch eine Hoffnung, aber die geben wir natürlich nicht auf. Also wir sind da auch optimistisch, dass weiter nach oben geht.
Das KMU aus Baden-Württemberg arbeitet schon seit Jahren mit dem Kanadier Christian Warden zusammen. Den deutschen Markt hat er längst entdeckt.
They're very capable, they're very skilled, they are very focused on getting down to the details of what works and what doesn't.
Sehr begabt, detailversessen, keine Show, sondern an echten Lösungen interessiert, gute Ingenieure halt. Weiter drüben spricht Adi Lalu von einer richtig schweren Krise mit den USA. Sein Unternehmen Averna hat einen Ableger in Deutschland. Mit Mexiko und Kanada ist es gleich doppelt Nachbar der USA. Diversifizieren ist deshalb zentral, Deutschland sei attraktiv.
It's the size of the market. It's the innovation that comes from Germany as well.
So tönt es in den Messehallen unten. In seinem Büro in luftiger Höhe im Hochhaus nebenan hat Jochen Köckler als Leiter der Hannover Messe den Überblick über Stimmung und Sorgen der Unternehmen.
Die sehr lange schon in der Wirtschaft unterwegs sind, große Brands, Eigentümer geführt, gibt es auch welche, die sagen, jetzt erst recht, jetzt wird konsolidiert, jetzt müssen wir zeigen, was wir können. Aber es ist überhaupt keine Champagnerstimmung, es ist überhaupt keine Botschaft, Mensch, ich bin auf einer Wachstumskurve und uns kann nichts aufhalten, sondern extrem viel Suche nach Orientierung.
Dass die künftige Regierung in Berlin und der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz schon mal ein Milliardeninvestitionspaket für Infrastruktur versprochen hat, sorge noch nicht für Aufatmen.
Da fehlt so ein bisschen der Glaube, dass wir tatsächlich einen Wandel hinbekommen. Aus Sicht der Wirtschaft, der führenden Verbände, reicht kein Reformchen, sondern wir brauchen wirklich substanzielle Veränderungen, um unseren Wohlstand zu halten.
Die zentralen Pfeiler der deutschen Wirtschaft zeigen alle nach unten. Gute Geschäfte mit China, billige Energie aus Russland und für die Sicherheit haben stets die USA gesorgt, gilt alles nicht mehr. Und apropos USA, die Androhung von Zöllen, großes Thema in Hannover, so Jochen Köckler.
Es sind alle immer noch in der Phase des Erschrockenseins, nach Wegen zu suchen, damit umzugehen. Welche sagen, wir müssen genau so draufhauen, auch verbal. Andere sagen, der Staub wird sich legen. Aber das ist ein Riesenthema hier in dieser Woche. Und vom Momentum mit einem Partnerland Kanada großartig, um sich auch zu kalibrieren, zu orientieren. Wie gehen wir eigentlich damit um?
Unten in den Messehallen ist inzwischen Robert Habeck erschienen, einer seiner letzten Auftritte als Wirtschaftsminister.
Stolz und traurig.
Die kanadischen Gäste haben ihm ein Hockeyshirt geschenkt, Nummer 25, und einen Rat mitgegeben, Elbows up.
Die Kanadier haben gerade gesagt, als sie mir das Trikot gegeben haben, wir machen jetzt Eishockey in der Politik, Ellbogen hoch. Und das glaube ich ganz gut. Ja? Das kann man sich merken als Motto für diese Messe, Ellbogen raus, nicht umschubsen lassen.
Es wird, da sind sich alle einig, nur gemeinsam gehen.
Rendezvous 12.49 Uhr. Es hätte ein Fasnacht-Scherz sein sollen, doch nun wird es ein Fall für die Justiz. Im waadtländischen Bayern ist vor einigen Wochen das Schaufenster eines jüdischen Geschäfts mit antisemitischen Sprüchen verschandelt worden. Ausgerechnet in jener Stadt, in der junge Schweizer Nazis 1942 einen Juden umbrachten. Der Bericht von Westschweiz-Korrespondent Philipp Reichen.
Am 16. April 1942 kam es in Bayern zu einem abscheulichen Verbrechen. Mitten im Zweiten Weltkrieg lockten eine Handvoll junge Männer den jüdischen Viehhändler Arthur Bloch in einen Kuhstall. Dort erschossen sie ihn, zerstückelten den Leichnam, stopften die Leichenteile in Milchtansen und versenkten diese im Neuenburger See. Die Polizei verhaftete die Männer Tage später. Sie bekamen lange Haftstrafen. Der Waadtländer Schriftsteller Jacques Chesse lebte damals als 8-jähriger Bub in Bayern. Er kannte die Täter und sah den offenen Antisemitismus im Dorf. Im Nachbarshaus lebte die jüdische Familie Blatt, die einen Einkaufsladen führte. Chesse erlebte, wie auf das Haus der Blatts geschossen wurde. Über den Mord an Arthur Bloch und den Antisemitismus in Bayern schrieb Chesse 2009 das schmale, düstere Büchlein «Un Juif pour l'exemple», ein Jude als Beispiel. 2016 wurde es fürs Kino verfilmt.
Hey, Gusch.
Chesse beschreibt die Täter als Nazis, die damit rechneten, dass Hitler in die Schweiz einmarschiert und sie zu Gauleitern ernennt. Mit dem Mord an Arthur Bloch, 4 Tage vor Hitlers Geburtstag, wollten sie ein Zeichen setzen. 83 Jahre sind seither vergangen. Doch in Bayern ist der Antisemitismus nach wie vor präsent und er richtet sich auch immer noch gegen die jüdische Familie Blatt, die ihr Geschäft im Februar geschlossen hat. Während der Fasnacht schrieben Unbekannte auf das Schaufenster ihres Ladens
«Liquidation totale, solde de 39 à 45%.
Endgültige Liquidation, Rabatte zwischen 39% und 45%. Eine Anspielung auf den Zweiten Weltkrieg, die Shoah und die 6 Millionen ermordeten Juden. Die Schmierereien schockieren Eliel Keim, den renommierten Lausanner Rechtsanwalt und Präsidenten der israelitischen Gemeinschaft in der Watt. Er wirft Bayern vor, den Mord an Arthur Bloch bis heute zu ignorieren.
Bayern, depuis longtemps, refuse d'affronter cette histoire de l'assassinat d'Arthur Bloch.
Es sei kein Fasnachtscherz, das Schaufenster eines der letzten in Bayern verbliebenen Juden mit einem antisemitischen Spruch zu verschmieren.
Tagué de prétendues blagues antisémites. Faisant référence à la Shoah et à la liquidation de 6 millions de Juifs sur la vitrine d'un des derniers Juifs qui vit à Payerne, soit drôle.
Verantwortlich für die Aktion ist ein Fasnachtskomitee namens Les Barbouilleurs, die Schmutzfinken. Dieses trifft sich jeweils ab September und überlegt in zahlreichen Sitzungen, welchen Spruch es am Karneval auf welches Schaufenster schreibt. Auch der 31-jährige FDP-Politiker Lionel Vincent ist Teil der Gruppe. Seit März ist er Stadtrat von Bayern. Am 13. April kandidiert er für das Amt des Stadtpräsidenten. Im Westschweizer Radio RTS sagte Lionel Vincent, man müsse verstehen, dass die Fasnacht eine satirische Tradition habe und vom pikanten Humor lebe.
Faut bien comprendre que le carnaval s'inscrit dans un esprit de satire qui vise à faire de l'humour, un humour qui par définition est piquant.
Man werde oft kritisiert, dieses Jahr habe die Kritik ein gewisses Maß überstiegen. Man bedauere, wenn man gewisse Sensibilitäten verletzt habe.
On s'attend des fois à avoir quelques critiques. Cette année, ça a pris une certaine ampleur et on déplore effectivement les sensibilités qui ont été heurtées.
Für Eliel Keim ist klar, Lionel Vincent hat seine Verantwortung nur teilweise eingestanden und sich nur halbherzig entschuldigt. Er fände es ein trauriges Zeichen, wenn er Stadtpräsident von Bayern würde.
Cette personne qui a commis une faute, qu'elle a peut-être partiellement reconnue, mais très partiellement et du bout des lèvres sans s'en excuser, je pense que ce serait un signal extrêmement triste et inquiétant qu'elle devienne syndic de Bayern.
Bertrand Blatt wollte sich auf Anfrage von Radio SRF nicht öffentlich äußern. Er habe den Verantwortlichen seine Meinung über die Aktion direkt ins Gesicht gesagt. Die Aktion sei geplant und wohl überlegt gewesen, betont Bertrand Blatt. Darum habe er Strafanzeige erstattet. Er hoffe, dass die Justiz ihre Verantwortung wahrnehme.
Nach Liechtenstein. Im Fürstentum ist die Radiolandschaft gerade im Umbruch. Radio L, Radio Liechtenstein, der öffentlich-rechtliche Sender, wird in den nächsten Tagen seinen Betrieb einstellen. Die Liechtensteiner Stimmbevölkerung strich letzten Herbst die öffentlichen Gelder für das Radio. Nun ist auch die Suche nach privaten Investoren für Radio L gescheitert. Damit schließt der einzige Radiosender im Fürstentum. Ganz ohne Radio wird Liechtenstein allerdings nicht sein, zumindest im Internet. Die Tageszeitung Liechtensteiner Vaterland hat einen Online-Sender gestartet. Ein besonderes Radio, bei dem künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle spielt. Ostschweiz-Korrespondentin Selina Etter.
Das Online-Radio Vaterland wurde erst vor kurzem ins Leben gerufen. Es sendet Musik und zur vollen Stunde jeweils ein Bulletin mit News, Wetter und Verkehr. Radio Vaterland war von Anfang an ohne Menschen geplant. Alle Stimmen, die zu hören sind, werden von einer KI generiert. Das heißt, aus Tonaufnahmen von realen menschlichen Stimmen wurden Stimmen geklont. Ein Beispiel.
Am Mikrofon Daniel Bargetze. Hallo. Der Gemeinderat von Balzers belässt den Gemeindesteuerzuschlag bei 170%, was das Referendumskomitee IG Gemeindesteuerzuschlag 150%.
Die Stimme gehört Daniel Bagetze, Chef der Vaduzer Medienhaus AG und Leiter News der Zeitung Vaterland. Diese erscheint gedruckt und online. Rund 25 Journalistinnen und Journalisten erarbeiten täglich Artikel und Inhalte für und über Liechtenstein. Live am Telefon klingt Daniel Bagetze so.
Im Zentrum steht natürlich nach wie vor unsere Tageszeitung. Wir produzieren sehr viele Inhalte. Da haben wir uns überlegt, ja Moment mal, jetzt könnten wir die doch elegant und effizient vor allem auch auf einem weiteren Kanal, nämlich auf einem Audiokanal, ausspielen. Und damit wir das nicht selbst machen müssen und menschliche Ressourcen einsetzen müssen, haben wir gedacht, das kann uns doch heutzutage die künstliche Intelligenz abnehmen.
Daniel Bagetze las in der Zeitung von Radio Helgoland, einem kleinen Radio in Deutschland, das schon länger mit geklonten Stimmen arbeitet. Man sei sich schnell einig geworden und Radio Vaterland basiert auf den Systemen von Radio Helgoland. Wichtig sei ihnen, dass die Inhalte nicht von der KI erfunden werden, sondern Zusammenfassungen der journalistischen Artikel sind.
Die Grundlage bleibt ganz sicher das menschliche Schaffen. Wir brauchen Journalisten, die über Liechtenstein, über Land und Leute berichten. Und KI sehen wir hier einfach als Werkzeug, wie sie uns helfen kann, die Inhalte für andere Kanäle aufzubereiten.
Es klingt einleuchtend, ein Radio mit KI zu betreiben, kostengünstig einen weiteren Kanal für die Inhalte zu haben. Es gebe aber schon Stolpersteine, sagt SRF-Digitalredaktor Guido Berger. KI eigne sich zwar gut für Zusammenfassungen, eben von Newsartikeln zu Radionachrichten, aber sie mache auch Fehler. Beispielsweise vertausche sie ein Datum vom ersten Textabschnitt mit einem Datum aus dem zweiten Abschnitt. Solche Fehler zu erkennen, sei für einen Menschen gar nicht so leicht.
Möglicherweise ist das eine Person, die den Artikel, also die Textvorlage, nicht selber geschrieben hat und deshalb vielleicht auch die Recherche nicht gemacht hat und deshalb möglicherweise gar nicht in der Lage ist, jedes Detail zu überprüfen, ohne selber noch einmal die Recherche zu machen.
Ein weiteres Problem könnten die Rechte an der geklonten Stimme sein, sagt Guido Berger. Das sei eine Diskussion, die derzeit rund um die Welt geführt werde, etwa von Schauspielerinnen und Schauspielern.
Die genau diese Angst haben, dass sie da über den Tisch gezogen werden oder dass sie einmal ihre Stimme geben und dass dann für immer ihre Stimme verwendet werden kann, ohne dass sie entsprechend entschädigt werden.
Daniel Bagetze von Radio Vaterland erklärt, dass sie vertraglich geregelt hätten, dass die Stimmen nur für das Radio verwendet werden dürfen und dass die Mitarbeitenden ein Widerrufsrecht hätten. Ob die Hörerinnen und Hörer diese geklonten Stimmen mögen, das muss der Testbetrieb noch zeigen. Hier ein Übergang von den News zum Wetterbulletin.
Und nun zum Wetter mit Bianca Cortese. Hallo!
Danke, Daniel Bagetze, das Wetter in Planken. Heute erwartet dich ein klarer Himmel.
Dass geklonte Stimmen beim Publikum einen schweren Stand haben, das zeigt ein Testbetrieb aus Deutschland. Hitradio FFH, einer der größten privaten Radiosender Deutschlands, ließ einige Monate lang in der Nacht Wetter und Verkehr mit einer KI sprechen. Heute macht das wieder ein Mensch. Die Begründung, wie FFH schreibt, Menschen hören gerne Menschen.
1:1 und gleich im 1. und 4. US-Präsident Trump zieht die Zollschraube an. Am Morgen werden Autoimporte in die USA teurer. Weitere Zollmaßnahmen will er heute verkünden. Für Hildegard Müller vom Verband der deutschen Automobilindustrie ist das ein schwarzer Tag für die Wirtschaft. Müller ist Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Yvonne Lambrecker.
In der Waadtländer Regierung kommt es ab dem 1. Juni zu einer Reorganisation. Staatsrätin Valérie Dittli, die bisherige Vorsteherin des Finanzdepartements, erhält neu neben der Landwirtschaft die Ressorts Nachhaltigkeit, Klima und Digitales, wie der Kanton mitteilt. Dittli musste den Finanzbereich abgeben. Ihr wird vorgeworfen, möglicherweise das Amtsgeheimnis verletzt zu haben. Den Finanzbereich übernimmt neu Regierungspräsidentin Christelle Lhuissier-Prodard. In der Schweiz gab es im ersten Quartal 8,5% mehr Konkurse als im gleichen Zeitraum 2024. Das meldet der Wirtschaftsauskunftsdienst KRIF. Am meisten Konkurse gab es in der Baubranche, gefolgt von der Gastronomie und dem Detailhandel. Gleichzeitig wurden aber auch mehr Firmen gegründet. Das Plus beträgt knapp 4%. In Deutschland sind im vergangenen Jahr so viele Gewalttaten polizeilich erfasst worden wie seit 15 Jahren nicht mehr, nämlich fast 220.000 Fälle. Das zeigt die deutsche Kriminalitätsstatistik 2024. Auffallend, die Zahl der Kinder, die verdächtigt werden, eine Gewalttat verübt zu haben, ist um 11% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr.
Es ist 1:01.
SRF 2 Kultur.
Der Nachmittag gibt sich bunt, genauso wie der Frühling zurzeit. Hier sprießt und blüht es in den unterschiedlichsten Farben, hier im Klassiktelefon, unserem Klassikwunschkonzert, wo Sie das Programm zusammenstellen, Sie für die Farbigkeit des Musikblumenbouquets verantwortlich sind. Und das haben Sie wieder sehr gut gemacht. Am Mikrofon heute bin ich, Beatrice Kern. Starten wir mit Wunsch Nummer 1.
Ja, grüezi miteinander. Ich wünsche mir Petit École de la Mélodie, Opus 123, 3 Reverie, Andante Cantabile mit Violine und Klavier. Meine Enkeltochter spielt jetzt das Stück und darum möchte ich es gerne mal hören. Danke vielmals und einen guten Tag. Ellen Pfenninger von Herderen.